Maker Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
Ja, in der Maker Story trifft ein Professor auf Turnschuhen spannende Unternehmerinnenpersönlichkeiten. Wir sprechen über Erfolge, über Höhepunkte, Tiefpunkte, Wendepunkte und lernen von deren Expertise. Jeden dritten Mittwoch im Monat aus dem Pioneer Lab unserer Gründerinnenheimat. Zu Gast in dieser Folge Ömer Artiker. Hallo Ömer, schön, dass du bei uns zu Gast bist in der Maker Story.
Hallo Herr Lotte, schön, dass ich da sein darf. Guten Morgen.
Lieber Ömer, uns verbindet ja schon eine längere Zusammenarbeit, denn du bist auch Dozent bei mir im Master Unternehmensgründung und Entrepreneurship sowie Business Development und Digital Innovation. Du hast einen ziemlich vollen Terminkalender, deswegen weiß ich das zu schätzen, aber warum bist du eigentlich so aktiv bei uns an der Hochschule als Dozent?
Naja, das eine ist so das Persönliche. Ich finde, wenn man 30 Jahre lang viel gelernt hat, ist es auch eine gute Gelegenheit, was zurückzugeben. Ja, dieses Give Back ist mir ganz, ganz wichtig, weil wir haben viele Menschen geholfen. Also das anderen zu helfen, finde ich toll. Das andere ist der Rahmen. Ja, also gerade bei dir an der Fresenius Hochschule dabei zu sein, ist natürlich sehr, sehr fresh, weil ich euer Konzept mag, weil ich die Themen mag, ja, der Aufbau. Das ist die Zukunft, die ihr baut. Und nicht zuletzt, ich finde auch die Studierenden bei euch sehr, sehr klug und angenehm. Also das macht auch richtig Freude, mit euch zu arbeiten.
Ah, das war ein wunderbarer Start. Jetzt fühle ich mich geschmeichelt. Dann hätten wir das auch geklärt. In der Maker Story arbeiten wir ja mit dem 60-sekündigen Elevator Pitch zur Vorstellung unseres Gastes. Also pack alles rein, was aus deiner Sicht die Zuhörerinnen über dich unbedingt wissen sollten. 60 Sekunden laufen ab jetzt. Wer ist Ömer Artiker?
Also ich bin ein bisschen Nerd und ein bisschen Unternehmer und ein bisschen Unterhalter. Ja, angefangen hat das Studium Wirtschaftsingenieur. Dann habe ich mit einem Studienkollegen damals ganz kurz einen Ausflug in die IT gemacht und dann 1996 eine der ersten Internetagenturen gegründet, so like ever. Das war in den Niederlanden, das lief ziemlich gut, da war ich vorne, dann kam der Dotcom-Boom, dann kam der Dotcom-Bust. Das überlebt. Jetzt habe ich seit 16 Jahren eine Online-Marketing-Agentur für digitales Marketing. Ja, und die letzten 5 Jahre mache ich digitale Transformation. Also einfach so die Frage, wie Firmen sich verändern können und müssen, um in Zukunft überleben zu können. Und das mache ich als Dozent, ich mache es in 5 Büchern, ich mache es auf der Bühne als Keynote-Speaker, als Berater, als alles Mögliche.
Die Medien deklarieren dich ja auch als Mann für digitale Strategie. Ja, das ist ja so ein bisschen das Etikett, das auf dir haftet. Und man muss ja wirklich sagen, Digitalisierung begleitet dich wirklich schon dein ganzes Leben. Und wo andere vielleicht noch analog unterwegs waren, da hast du in deiner Diplomarbeit schon über Mensch-Maschine-Interfaces geschrieben. Wie ist denn das, zu den Pionieren zu gehören in Sachen Digitalisierung? Wie fühlt sich das an?
Och, es fühlte sich gar nicht so weltbewegend an. Also es war für mich immer die Neugier, die mich getrieben hat. Ja, so der eigenen Inspiration folgen und schauen, was ist denn das und wie geht denn das und was kann ich damit machen? Und für mich war dann immer sehr schnell der Schritt zu, was hat man davon? Ja, also als ich anfing, Webseiten zu programmieren, da kam Photoshop auf 6 Disketten. Das muss ich dann erklären, das sind so kleine Plastikbierdeckel. damit hat man dann Bildbearbeitung gemacht und du kanntest so jedes Bit und Byte bei Vor- und Nachnamen. Das ist hübsch, ja, aber es ging mir nie um die Technik an sich, sondern nur um den Nutzen der Technik und diese Brücke zu bauen. Das war immer meine Sache. Ich war immer ein kleines bisschen schneller, gar nicht so die Cutting Edge, aber ich habe schneller etwas verstanden und dann den Normalsterblichen geholfen, das irgendwie sinnvoll einzusetzen. Weil ganz ehrlich, die meisten von uns haben keine Zeit und auch nicht den Nerv, sich mit der Technik rumzuschlagen.
Wie sehr beeinflusste dich persönlich die Digitalisierung in deinem Leben und in deinem Arbeitsalltag? Bist du manchmal auch noch analog?
Ich bin sowas von analog, also brauche ich auch ganz dringend. Ja? Also ich kann mich in digitalen Welten verlieren. Ich muss sagen, wenn ich so eine Phase des Zockens habe, dann kann es auch mal sein, dass ich eine ganze Nacht am Computer verbringe und irgendwelche Monster metzel. Und schlimm ist der Moment, in dem du dann siehst, es wird draußen wieder hell und du so völlig erstarrt aus dem Stuhl schwankst. Also ja, aber ich brauche ganz viel analogen Ausgleich. Also ich glaube, das im Moment wichtigste Beispiel oder Projekt bei mir ist halt mein Bauernhof, den ich mir in Frankreich gekauft habe, wo ich also in uraltem Gemäuer wurste und im Dreck wühle und Dinge bauen muss. Und das ist ganz hervorragend. Also das ist wirklich genau, was ich brauche. Aber, und jetzt noch eine kleine Lanze fürs Nachbarland, in dem kleinen Kuhdorf, in dem ich da wohnen werde, da wohnen 120 Leute und da liegt bereits eine Glasfaserleitung.
Wow.
So macht das Spaß.
Definitiv. Ja, wenn wir schon über Nachbarländer sprechen, du hast vorhin erwähnt, dass du zu Beginn deiner Zeit in die Niederlande ausgewandert bist, hast dort eine der ersten Multimedia-Agenturen des Landes gegründet. War Deutschland damals noch nicht bereit dafür oder warum ausgerechnet in die Niederlande mit dem neuen Firmengeschlecht?
Das war Zufall. Ein Studienfreund war Niederländer, ja, also er ist immer noch Niederländer. Ja, und der gute Frank arbeitete neben dem Studium in einer IT-Firma. Und ich ging eigentlich nur mal gucken, so, was macht er denn da? Ich wollte 3 Tage bleiben. Na, ich blieb 2 Wochen, bis dann also wirklich neue Klamotten fällig waren. Fuhr zurück, aber sie hatten mir nach den 2 Wochen einen Job angeboten. Das heißt, ich habe mein Diplom schnell geschrieben. Und dann fing ich halt da an. Also es war schon am Ende des Studiums, ob ich jetzt nach München oder Hamburg oder eben in dem Fall in die Nähe von Utrecht gegangen bin. Das fand ich nicht so spannend und da wartete die Welt auf mich. Ja, also das war gut und einfach der
war das so? Also ist das wirklich so, dass damals die Kunden und die Welt auf das, was ihr gebracht habt, wirklich gewartet haben? Also haben die euch das aus den Händen gerissen?
Na, so weit würde ich nicht gehen. Das wäre mehr meine. So, die Welt braucht mich da, weil das ja cool ist. So, ja, also ich habe dann 2 Jahre in dieser IT gearbeitet und dann habe ich eben die Agentur gegründet mit meinem damaligen Chef. Ja, weil mir war das in der reinen IT irgendwann zu hektisch. Ja, er sagte so, Web-Dingens, magst du? Ich sag, yo. Ja, und dann zack, dann waren wir eine der ersten Internetagenturen, 96. Nein, man muss es schon verkaufen. Ja, es war noch sehr neu. Man wusste so nicht genau, was ist denn das und was kann das und brauche ich das? Und ja, also es war noch sehr holprig. Ja, ein bisschen vergleichbar wie das, was wir jetzt mit Web3 sehen, ja, den NFTs und den Metaverse und der Blockchain. Und ich fand, es war nur nicht ganz so kriminell wie heutzutage das Web3.
Gab es auch mal kriminelle Situationen in deiner Gründerzeit, ja?
Also nicht, dass ich es erlebt habe. Also natürlich gab es dann irgendwann die Virusproblematik, ja, und was es da gibt. Kriminell eigentlich nicht. Es war noch ein relativ friedlicher, so nerdiger Haufen, der Internet machte damals. Hm. Ja, also ein bisschen so, wie heißt das? Ja, Anspruch. So, also so im guten Sinne von, wir tun es für eine bessere Welt und für eine Verbindung miteinander. Ja, und danach wurde es kommerziell und das war auch okay. Also alles fein. Das ist lange her.
Wenn du so ein bisschen zurückdenkst an diese Zeit, ja, gab es da gewisse auch Tiefpunkte, Rückschläge, von denen du vielleicht aber auch rückwärts betrachtet sagst, die waren notwendig für die persönliche Entwicklung. Kannst du es da ein bisschen mitnehmen, auch auf deiner Reise als Gründer, Unternehmerpersönlichkeit zur damaligen Zeit?
Na, also gut, es gab einmal das nannte man damals die Dotcom-Blase, ja, die war Anfang der 2000er, ja, wo die Firmen ganz groß sind und dann machte es Bumm und dann gingen die alle zugrunde. Das hat mich erfreulicherweise nicht so getroffen, weil, ganz ehrlich, wir sind nie besonders doll gewachsen. Ja, wir waren immer eine kleine Bude, eine Handvoll Leute, die es gut verstanden haben und was gearbeitet haben. Es war sehr solide, es war sicher kein Startup, Unicorn, irgendwas, sondern einfach ein Job, also eine angenehme Art, Geld zu verdienen. So, nee, das ist so ein bisschen wie ein Gemüseladen oder sowas. Ich will das gar nicht so feiern. Das Wort Startup hatte damals auch keiner. Ich glaube, da haben alle nur an Starthilfe so an kalten Tagen gedacht. Das ist alles gut. Was mich allerdings zweimal erwischt hat, also in meinem Unternehmerleben, das war einmal eben damals mit Artwork, später auch nochmal mit Klickeffekt. Ich bin an diesen Malen beinahe pleite gegangen. Und das war scheiße. Ja, also das ist sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr stressig auch. Also ich will das gar nicht feiern. Aber rückblickend, wenn es vorbei ist, ist natürlich gut. Du denkst in dem Moment schon, muss ich nächsten Monat dann unter der sprichwörtlichen Brücke schlafen, weil du eben nicht weißt, ob du noch die Hypothek für dein Häuschen zahlen kannst. Rückblickend denke ich, okay, das hat einem ein bisschen Bescheidenheit gelehrt, ja, ein bisschen auch mehr Dinge anzugucken, die wichtig sind. Ja, ich finde Zahlen jetzt nicht so spannend. Also ich kann gut mit Zahlen umgehen, ja, aber die Wirtschaftszahlen, was da rein und raus geht, ist so, boah, ja, passt schon. Und das lehrt dich, dass du jeden Monat auf deine Zahlen gucken musst und ordentlich. Ja, das ist dein Job. Oder werd halt kein Unternehmer oder hab jemand anders, der es macht, aber selbst das zu delegieren ist schwierig. So, das war so die Lesson. Also ja, du kannst es, du bist echt entspannter. Wenn du 2 fette Krisen hattest, dann sagst du bei der 3. Krise, ja, grüß Gott, wir kennen uns ja schon. Ja, wie machen wir es denn diesmal? Nee, ernsthaft. Also, genau. Viel gelassen. Also das hat mich echt entspannt. Ja, das ist genauso wie mit anderen Sachen, wenn du oft genug im Fettnapf gestanden hast, ja, dann machst du ja auch nicht mehr Sorgen, wie du wirkst, sondern bist einfach mehr oder weniger du selbst.
Das ist eine schöne Metapher, ja. Absolut. Du hast ja dann auch ein Sabbatical dir genommen, 2004 bis 2005. Kurze Frage erstmal, bevor wir, was war denn der Grund für das Sabbatical? Also ich meine, wenn du erfolgreich warst, du warst da unterwegs, was ist der Grund, sich dann wieder aus dem Tagesgeschäft rauszunehmen? Was
war das bei dir? Das eine war, ich hatte es ein bisschen gesehen, weißt du, wenn du 100 Webseiten gebaut hast in deinem Leben, ja, dann ist die 101. nicht mehr richtig spannend. Ja, die Diskussion, ob der Strich da hinten jetzt dicke oder dünne, ob der lila oder blassblau ist, ja, also been there, done that, bought the T-Shirt und irgendwann dachte ich, ja gut, es muss noch was anderes geben. Ja, das heißt, ich habe meine Agentur auch geteilt und verkauft. Das andere war, dass eben auch die Frage mit meiner damaligen Frau, die Deutsche war, die hatte ich also in Deutschland kennengelernt, die war zu mir nach Holland gezogen, die uns auch fragten, ja, so, was denn jetzt? Ja, und das war vielleicht auch ein bisschen Midlife-Crisis. Ja, dass ich dachte, okay, ich war so 35, glaube ich, 33, irgendwas in der Ecke. Und dachte ich, okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Ja, also das nervt mich jetzt, was denn dann? Und bleiben wir in Holland? Gehen wir noch in ein anderes Land? Gehen wir nach Deutschland? Whatever. Ja, und da, ja, war, also Firma war weg. Mein Reihenhaus habe ich nicht losbekommen. Das hat ein Jahr gedauert. Ja, da hing ich so ein bisschen zwischen Baum und Bock und habe einfach so, ja, mir Gedanken gemacht, was ich eigentlich will im Leben. Das war schon eine gute Zeit. Dass man sich das gönnen kann, ist natürlich fein.
Wie wichtig sind genau aus dieser Perspektive heraus auch diese kleinen Auszeiten? Ich meine, das muss ja nicht gleich ein ganzes Jahr Sabbatical sein. Ne? Es gibt ja auch andere Methodiken. Würdest du sagen, dass das sehr, sehr bedeutend ist, diese, ich nenne es jetzt einfach mal strategischen Retreats, für dich auch als Unternehmerpersönlichkeit, sich bewusst rauszunehmen aus dem Alltag?
Absolut, ja, in klein und in groß. Ja, also ich finde, am Anfang ist es völlig normal. Deine Firma ist dein Baby, ja, und du lässt dich auffressen davon. Ja, und es ist halt morgens, du federst um 7:30 aus dem Bett und sagst, oh ja, ja, und abends um 11 sagst du, boah, echt, muss ich schon aufhören? Ja, wahrscheinlich sollte ich jetzt mal was essen und ins Bett gehen. Ja, das macht auch Spaß. Und wenn man jung ist, hat man auch die wie heißt das, Stamina? Also so das Durchhaltevermögen, um das zu machen. Aber irgendwann Abstand zu haben, was mache ich, warum mache ich das, geht das auch anders, geht das besser, geht das leichter oder muss ich das vielleicht gar nicht machen? Es gibt ganz viele Aufgaben, die man sich angewöhnt, die man dann wieder beerdigen kann. Und dazu brauchst du den Abstand. Ja? Wenn du immer im Tagesgeschäft bist, immer tretmühlig, ich bin nicht in der Lage, dann sinnvoll zu denken. Dann bin ich halt so am Hasseln. Ja, und das finde ich ganz, ganz ungesund. Und ja, ab und zu Abstand ist gut. Wie gesagt, bei mir sind es jetzt auch die Wochenenden. Ja, wenn ich dann rüber auf den besagten Bauernhof ömmel und dann den Putz von der Wand hau, ja, das ist sehr, sehr erdend in vielerlei Hinsicht. Aber ja, ich denke, du brauchst auch größere Abstände und in zwei Formen. Einmal Zeit für mich allein. Also ich weiß nicht, wie es in anderen geht. Ich brauche Zeit, wenn ich Ruhe habe. Ja, also vielleicht meine Frau, ja, aber dann ein bisschen wandern oder irgendwas raus, was nicht digital ist, was auch gar nichts mit Arbeit zu tun hat. Dann brauche ich Zeit, um Dinge zu tun, die nicht produktiv sind. Großartiger Tipp. Dinge, die komplett nutzlos sind. Ja.
Du sprichst hier mit dem Ökonom.
Ja, das ist genau der Punkt. Nicht. Jetzt redest du mit dem Philosophen in mir. Ja, weil das ist genau der Punkt. Ich lebe ja nicht, um zu arbeiten. Ja, also Arbeit macht mir große Freude. Aber dass ich Dinge mache, die eben sinnlos in Anführungszeichen sind, ist so. Ja, ich könnte diesen Bauernhof auch bauen lassen, ja, dann wäre es schneller fertig wahrscheinlich, aber dann lerne ich weniger. Ich finde das super spannend. Ich mache manchmal elektronische Musik oder ich koche irgendwas oder eine kleine Reise irgendwo hin. Also einfach Dinge, die mir Freude bereiten, dass ich sehe, das Leben ist ganz breit, ganz bunt, so richtig so von Bam. Ja, und dass ich nicht immer nur auf dieser gemütlichen, interessanten, netten Strecke vor mich hin ömmel, die halt Arbeit ist. Das brauche ich absolut, weil sonst hätte ich am Ende des Lebens wirklich Sorge, ja, ich habe zwar schön gearbeitet, aber habe ich auch gelebt. Ja, das möchte ich nicht riskieren. Und meine Arbeit tut es auch gut, weil ich komme echt auf neue Ideen. Und dann, das wäre jetzt der dritte Teil, Austausch mit anderen. Ja, ich bin gerade in den letzten, weiß ich, 3, 4 Jahren, habe ich echt ein neues Netz von wirklich interessanten Menschen in meinem Leben aufgebaut, ja, die ich so bereichernd finde. Ja, die machen ganz andere Dinge und wie die denken, warum die so denken, wie die da hingehen, ja, was wir auch an Gemeinsamkeiten haben und an Unterschieden. Wow, das öffnet echt nochmal Horizont. Da sage ich, ah, jetzt.
Hast du ein Beispiel für uns von einer Persönlichkeit, die in so einem ganz, ganz anderen Umfeld ist von dir und was du von ihr mitnimmst und lernst und was dich da inspiriert?
Jetzt, also mal eins aus dem Ärmel, das wäre Ovo. Ja. Ovo heißt Mike und dann sein Nachname ist sehr, sehr lang. Er kommt aus ursprünglich Nigeria, ist in Tirol aufgewachsen, wohnt in Dubai. Ja, genau, in Dubai. Wir haben, also auf den ersten Blick ist er genau jemand in Dubai. Ja? Er sieht gut aus, er ist gut gekleidet, er hat viel Geld, er fährt Porsche und hat die fette Uhr am Arm, den ganzen Schnickschnack. Ja? Aber wir haben gemeinsam gearbeitet bei ja, einer Produktentwicklung. Ich kann da jetzt noch nicht so viel drüber erzählen, ja? Aber ja, einfach zu sehen, wie er denkt, wie feinfühliger ist, ja, wie genau er in Details reingeht, also wie sehr wir auf einer Wellenlänge liegen, das denke, das ist etwas, das ich ganz selten in Menschen finde. Ja, also so ein Gespür von, was ist das Detail in einem Gespräch mit einem Dritten? Ja, warum hat er diese Frage? Wo sind die Gefühle? Das Ganze, was zwischen den Zeilen steht. Ja, und das ist so ein toller Kontrast zu diesem erstmal Abziehbild, wer von dem Influencer in Dubai. Ja, und das finde ich großartig. Ja, und davon kenne ich, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend, ja, solcher Menschen. Und das ist richtig gut für mich. Ja, dass du siehst, wow, die Welt ist breiter und bunter. Und ja, ach.
Das klingt ja auch ein bisschen danach. Ich habe ja recherchiert, ich bereite mich ja ein bisschen auf die Gesprächspartner vor. Und da habe ich auch einen Aspekt, ein Detail in deinem Leben gefunden, was ich ziemlich, ziemlich spannend finde. Und ich beneide dich auch ein bisschen darum, dass du ihn persönlich kennenlernen durftest. Friedhof Bergmann, ja, der Begründer der New Work-Bewegung. Wenn ich richtig informiert bin, das war auch, glaube ich, in der Zeit deines Sabbaticals, wo du mit ihm zusammenarbeiten durftest. Beschreib einmal so ein bisschen, im Grunde genommen ist ja dieser New Work-Gedanke gar nicht so neu, also so new ist es ja gar nicht. Ja. Wird aber natürlich jetzt momentan sehr stark gehypt und sein Name ist wieder in aller Munde und in allen Medien wegen New Work und der aktuellen Entwicklungen. Aber du hattest die Möglichkeit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Was hast du von ihm gelernt? Wie war er als Person und was hat dich an ihm fasziniert, inspiriert? Was hast du da mitgenommen?
Ja, also das war eben in meiner Frage nach dem, was will ich? Und genau in 2004 erschien sein Buch Neue Arbeit, Neue Kultur. Und dann habe ich das gelesen mit großem Vergnügen. Irgendwie, man stolpert so drüber und der Verlag, der das rausbrachte, saß in Freiburg. Und Freiburg war, als ich dann beschlossen hatte, aus Holland zurück nach Deutschland zu kommen, eine von zwei Städten. Die andere war Wiesbaden übrigens. Ja, also am Ende war das Freiburg und dann bin ich einfach bei dem Verlag mal vorbei und habe mit denen geplaudert, kam so in Kontakt, erfuhr, dass er auch in Deutschland unterwegs ist oder in Europa und dann konnte ich ihn einfach treffen. Ja, dann haben wir zusammen Events besucht, also wir waren in Italien, wir waren in Salzburg, wir waren irgendwo sicher, ja, in Dresden waren wir gemeinsam. Sowas, einfach geschaut, was er so treibt und er war ein sehr, sehr warmherziger Mensch, also einer von den Guten. Also das kann ich nicht anders sagen, ja, völlig unprätentiös. Und er hat an das Gute in jedem Menschen geglaubt und er hat den Menschen Mut gemacht. Ja, weil das war, also, was ich faszinierend fand, war die Reaktion der Menschen auf ihn. Ja, weil alle kamen hin und haben erstmal den Knicks, respektive den Bückling gemacht. Oh, Herr Professor. Und er ist um Gottes Willen, ja, ich bin Frithjof. Ja, er sagt auch, er würde im Zug am liebsten dritte Klasse fahren, wenn es die gäbe. Ja, weil er war ein Mann des Volkes für das Volk. Das habe ich gar nicht so. Also, ich bin viel elitärer als er. Aber er war wirklich für alle da. Und die meistgestellte Frage an ihn war immer, ja, Herr Bergmann, darf ich denn wollen? Und dieses darf ich wollen, er war immer ganz fassungslos. Ja, und er hat gesagt, natürlich darfst du. Er hat sehr mutig gesagt, also im Gespräch dann mit mir, sagt er versteht gar nicht, warum die Leute so viel Erlaubnis brauchen, ja, noch nicht mal was zu machen, sondern überhaupt nur etwas zu wollen, bevor sie es tun. Ja, das hat ihn also echt umgetrieben. Ja, und deswegen war einer seiner Leitsätze eben dieses, frag dich, was du wirklich, wirklich willst. Ja, nicht nur, was du willst und das, was du denkst, warum du es willst, sondern was dahinter ist. Das ist der Grund hinter dem Grund hinter dem Grund. Und dann sind wir beim Sinn des Lebens. Also ich finde das sehr beflügelnd. Das war wirklich großartig.
Und das ist ja auch eine entscheidende Frage für junge Gründerinnen und Gründer, für Unternehmerinnen, Persönlichkeiten. Ja? Was ist sozusagen das, was wirklich, wirklich, wirklich dahinter steckt? Ein Antrieb. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende, zentrale Frage, sich damit zu beschäftigen.
Ja und nein. Also da muss ich auch sagen, jetzt in meinem weisen Alter von jenseits der 50, glaube ich, ist die Frage auch manchmal zu groß. Ja, also das habe ich auch gelernt, zumindest für meinen Teil. Ich kann das manchmal gar nicht beantworten. Ja, ich habe eine Idee, ein paar Sachen, die ich nicht will, und ich habe eine Richtung vielleicht. Aber ich habe noch kein Ziel, weil ich war ja noch gar nicht da. Also wie soll ich denn wissen, ob ich lieber jetzt Kitesurfing mache oder Tauchlehrer werde oder Künstler, whatever. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich muss am Anfang auch immer wieder die Gelegenheit haben, okay, das ist ein Impuls, kann ich dem folgen? Kann ich mal reinschmecken, wie es sein könnte? Wäre da was? Und ich glaube, das ist der Weg, um da eventuell eine Antwort zu kriegen, was ich wirklich will, indem ich viele Dinge ausprobiere und mir erlaube, außerhalb der vorgegebenen Bahn zu denken. Ganz, ganz wichtig. Aber sei nicht gestresst, wenn du mit 25 noch nicht weißt, was deine Big Five for Life in der ganzen Shit sind. Was für eine Überforderung. Ja? Also es ist eine gute Frage und ich würde die mir immer stellen, aber ich stelle sie mir seit 30 Jahren, bin immer noch nicht fertig und finde es auch okay. Also das Ziel ist im Weg. Nein, wie war das denn? Also du weißt, was ich meine.
Genau, super. Ich würde gerne gleich noch mal ein bisschen auch über deine ganz, ganz tollen Bücher und die Inspiration darin sprechen. Aber zuvor würde ich ein bisschen gerne Werbung in eigener Sache machen, denn ich bin schon stolz drauf. In unserem Masterstudienprogramm unterrichtest du exklusiv bei uns Digital Business. Und deswegen müssen wir mal ganz kurz Werbung für diese Sache machen. Und wir sind gleich wieder zurück.
Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren, genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien, wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktische New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, Verhandlungs-Know-how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen? In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
Immer, dein erstes Buch ist 2017 erschienen, Titel In einem Jahr digital. Jetzt würde mich dann doch mal interessieren, gerade aus der Perspektive Familienunternehmen, junge Gründerinnen, wie sieht dieses Einjahresprogramm aus? Was steht denn da so auf dem Plan? Was muss ich denn da tun, um digital erfolgreich zu sein?
Also das war, ich gebe zu, der Titel ist ein bisschen reißerischer als der Inhalt. Das war eine Idee des Verlages. Ich hätte es, glaube ich, eher so die Grundlagen der digitalen Transformation genannt oder so. Aber es ist schon das, was ich machen sollte, mir mal klar machen, welche Breite digitale Transformation hat. Was heißt das denn? Das ist ja nicht nur, ach, wir bauen jetzt eine App, ja, oder ich brauche jetzt KI und ein paar Daten oder so ein Mumpitz, sondern einfach die grundlegende Frage, was ist mein Business? Also was ist überhaupt mein Unternehmen? Was erschaffe ich da? Wo genau entsteht der Mehrwert? Was ist mein Input, mein Output, die ganzen Modelle da? Und dann sagen, und was gibt's denn da draußen, wie ich andere Werte schaffen kann, wie ich diese Werte, die ich habe, leichter erschaffen kann. Es gibt die Diskussion dann, ey, so viel News auf Facebook, gar keine Redakteure, Airbnb hat keine Hotels, bla bla bla, das kennen wir alle. Ja? Aber was sind denn die Konzepte dahinter? Ja? Also was ist das, was ich eigentlich verkaufe und wie kann ich es auch verkaufen? Auch Bezahlmodelle, kaum einer macht sich Gedanken in den etablierten Firmen, wie könnte ich es denn mal machen, außer Geld gegen Ware oder Dienst gegen Geld. Ja? So, aber ich kann ein Freemium haben oder ein Abo an ein All-You-Can-Eat oder ein was auch immer. Ja, dass ich mal deinen Kopf aufmache, oh ja, das könnte ich ja auch machen. Und was hat das für Implikationen? Ja, und sagen, wenn ich das will, dann kann ich das ja auch mal machen. Also den Kopf aufmachen, für was geht. Ich glaube, das ist das erste Jahr. Verstehen, was Digitalisierung alles bedeutet. Und eben nicht nur die drei Schlagwörter, die irgendwie rumsitzen, mit denen man auch wunderbar klugscheißen kann, aber die du am Ende nicht begriffen hast. Ich meine, geh in irgendein Gespräch, wo einer was von Blockchain erzählt und frag mal, was das ist und wofür das gut sein soll. Ja? Und dann gibt es so, mag. Also Blockchain ist ein Ding, das ist eine Lösung, die aus meiner Sicht immer noch auf der Suche nach einem Problem ist.
Jetzt bist du ja viel unterwegs in deinen internationalen Keynotes als Berater. Und du hast auch ein Buch geschrieben über digitale Innovation und siehst viele Technologien und Innovationen. Mich würde mal interessieren, welche digitale Innovation hat dich zuletzt so richtig, richtig begeistert und fasziniert?
Der Lotte immer mit seinen Fragen. Was mir einfällt, ist der Unreal Engine 5. Ja? Der neue Grafik-Engine, mit dem ich Computergrafiken, eben Spielewelten in erster Linie, in einer Detailtreue, in einer Komplexität, in einer Schönheit abbilden kann, dass es mir echt die Socken weghaut. Ja, und das in einer Rechenleistung. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Es ist für mich echt ein Quantensprung von dem, was vorher, wo du dich tot gerendert hast, ja, und vorher eben so relativ simple Modelle und dann musst du es gerendert werden. Da siehst du live, was du machst und es ist so unglaublich schön. Ja, also das hat mich richtig weggehauen. Unreal Engine Nummer 5.
Sehr schön.
Alter, echt großartig.
Ja, das muss ich mir mal angucken.
Guck dir mal an, da gibt es Spiele wie die Matrix. Du siehst, wie das gemacht wird, ja, und die bauen eine ganze verdammte Stadt auf. Also das Ding ist groß wie die Innenstadt, also Manhattan, ja, und dann kannst du reingucken, wie haben sie die Gebäude gebaut. Die sind alle variiert, die haben verschiedene Simse-Fenster. Das ist nicht so klack, 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 ich mach mal 10 gleiche Wolkenkratzer, ja, die sind bis ins Detail gleich. Du hast einen Lichteinfall, eine Stimmung, also alles geil und das in Echtzeit, ja, also komplett amazing. Ja, es ist eine andere Stufe von Computational Power aus meiner Sicht.
Ja.
So, weiter.
Ich habe noch ein paar kurze, knackige Fragen für dich. Dann kommen wir auch schon zum Ende. Eine würde mich mal interessieren. Stell dir vor, ich würde dir jetzt 1 Million Euro zur Verfügung stellen als Venture Capital. Mhm. Was würdest du aus deiner Technologie-Digitalisierungsexpertenbrille sagen, wenn du diese 1 Million Euro investieren müsstest in eine Branche, in eine Technologie, in ein Startup, whatever? Was ist der nächste heiße Scheiß, wo du diese Kohle draufsetzen würdest? Aus dem Bauch raus.
Ja, also der Bauch würde sagen Health und Climate. Ja? Also entweder die Digitalisierung unseres Gesundheitssystems, weil da gibt es 1001 Ecke, wo es auch richtig interessant werden kann. Es ist halt ein bisschen Kampf gegen die Behördenwindmühlen. Ja, oder Klima, weil doch tatsächlich ein Interesse da ist, was kann ich mit Technologie machen und irgendwie das Elend ein kleines bisschen verbessern. Ja, ich glaube, da gibt es schöne Sachen, die auch wachsen können.
Wir kommen zum Ende, lieber Ömer, in unserer Maker-Story. Und am Ende haben wir immer die Rubrik Maker Principles. Dort wollen wir ganz bewusst mal uns die 3 unternehmerischen Prinzipien unserer Gäste in der Show anschauen. Also Prinzipien, die dich schon dein ganzes privates wie berufliches Leben begleiten und die für dich persönlich doch schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert einnehmen. Und mich würde interessieren, natürlich auch die Frage an dich, welche 3 unternehmerischen Prinzipien sind das?
Also lassen wir es bei den unternehmerischen Prinzipien. Ja. Das eine ist Bescheidenheit. Ja. Mach dir klar, dass es Dinge gibt, die du nicht kannst oder nicht so gut kannst. Ja. Das hat 2 Konsequenzen. Das eine ist, mach dir klar, es gibt andere Leute, die das besser können. Ja. Deswegen ist Delegieren ganz, ganz großartig, ja, weil weg damit. Alles, was du nicht tun musst, ja, dass jemand anderes mit Begeisterung macht, ist doch fantastisch. Ja, jeden, den ich kenne, sagt hinterher, boah, hätte ich es doch früher abgegeben. Und das ist ein Gründerproblem. Ja, du kannst es doch am besten, du weißt am besten Bescheid, am Arsch. Weg damit. Ja, das heißt auch, lern was Neues. Ja, wenn etwas nicht funktioniert, ja, die Bescheidenheit zu sagen, nee, das habe ich jetzt nicht gut gemacht, wie kann ich es besser machen? Du wirst nur besser, wenn du lernst. Und du lernst nur, wenn dir dein Ego nicht im Weg steht. Ja, deswegen Bescheidenheit. Mhm. Das kann ich nicht gut, aber ich kann eine Lösung und finde, das ist völlig gut. Du musst nicht Superman sein und die Welt retten. Es reicht, wenn du ein paar Dinge gut und ordentlich kannst. Zweiter, ja, das ist schon die Kunst des Unternehmertums. Ich habe einerseits die Neigung, ich möchte es verdammt nochmal richtig gut machen. Ja, nicht gut genug, sondern bis zum Anschlag. Ja, wenn ich an meinen Reden arbeite, an meinen Videos, an den Aufträgen, weißt du, da sind immer wieder Sachen, da gehe ich einen Schritt weiter. Und dann kostet das ewig viel Zeit und dann wird es aber auch echt ein bisschen geiler. Gerade bei Interfaces, bei der User Experience, da bin ich ganz empfindlich. Ja, weil die meisten ITler, die bauen halt was im Lastenpflichten sonst wie Heft steht. Ja, es tut, was es soll, aber es ist halt nicht geil. Ne? Und wirklich dafür zu sorgen, wie kann ich es machen, dass es so richtig, richtig saftig zum Knutschen ist. Ja, diesen Willen, ja, gib dich nicht mit halben Sachen zufrieden, sondern geh wirklich bis zum Anschlag. Weil jedes Mal, wenn du das schaffst, dann bist du das nächste Mal noch einen Schritt weiter. Ja, das ist aus meiner Sicht der Weg zum wirklichen Wachstum, ist so gut du kannst, ja, weil dann hast du ein neues so gut du kannst beim nächsten Mal. Ja, und die Kunst ist natürlich dazu versorgen, dass du dich nicht im Kleinen verzettelst oder dich zu Tode perfektionierst an Dingen, die keiner sieht. Ja, das ist so die schwarze Seite der Medaille, dass du sagst, oh ja, ich optimiere mal noch 2 Jahre, bis dahin ist dein Projekt tot. Also Kunst des Unternehmertums. Und das Dritte, das funktioniert für mich sehr, sehr gut, ist, bewahr dir die Neugier und gib dir Zeit, der Neugier zu folgen. Ja? Also alles, was ich je ausprobiert und geguckt habe, ist früher oder später auch in meine Arbeit eingeflossen. Ja? Dass ich Redner bin, das stand ja nicht irgendwie in meiner Geburtsurkunde. Ja? Das kam, weil ich wollte und dann habe ich es mir angeschaut, wollte ich doch nicht. 10, 20 Jahre später sage ich, jetzt will ich es doch. Und dann mal gemacht und daraus gelernt. Ja, und jetzt verbindet sich das, was ich über Design kann in meinen Folien, mit dem, wie ich rede, ja, wie ich Bücher schreibe. Und das fügt sich. Also du baust einen Schatz an Methodenwissen auf, wie du das, was du kannst, anwendest. Und das ist unbezahlbar. Ja, und dann sind ab und zu ein paar Bausteine, die haben offensichtlich erstmal gar nichts mit zu tun. Ja, aber später sagst du, oh, das ist jetzt nützlich. Ein bisschen wie diese Anekdote von Steve Jobs, der mal seinen, Kalligrafiekurs hatte und deswegen waren die Computer so hübsch. Ja, ich halte das ein bisschen für übertrieben, aber die Botschaft dahinter, ja, da geht noch mehr. Ja, und du hast ja dann gesagt, das wäre ja cool, wenn, und das einfach mal zu machen. Das bringt dir Freude im Leben und das bringt oft auch ein qualitativ höherwertiges, ja, weil breiter, weil befriedigendes Produkt. Gunter Dück nannte das Arete. Ja, also das ist so die Richtung von Vollkommenheit, dass du sagst, ah, wow, ja, da möchten wir hin. Nicht so, okay, sondern, so, das war das
Dritte. Wow, bekommst du jetzt auch von mir für deine drei Prinzipien. Absolut spannend, dieser Einblick.
Dankeschön.
Ich würde ganz gern am Ende, und dann sind wir wirklich am Ende, noch eine letzte Frage an dich stellen. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, die Smarten Transformation Hacks.
Ja.
141 kluge Ideen für besseres Arbeiten, effizientere Unternehmen. Welchen von diesen 141 Hacks sollte ein Startup aus deiner Sicht unbedingt mal ausprobieren? Was wäre deine Empfehlung?
Braindump. Das ist meine. Das ist ein schönes
Wie
Bild.
Funktioniert
da
das?
Hast einen großen Wasserhahn an deinen Kopf geschraubt. Wir haben zu viel Gedanken im Kopf. Ja, das braust und tobt und das ist wie so ein Betonmischer. Ja, und einfach dich hinzusetzen und das auf Papier zu bringen, meinetwegen elektronisch, ja, aber das, den Druck rauszulassen aus der Birne, das alles mal aufzuschreiben, dass es da oben mal ein bisschen ruhiger wird, finde ich ganz großartig. Dann hast du etwas da unten, das kann weiterarbeiten, du hast es sicher, also dein Blutdruck sinkt, weil du kannst es nicht mehr vergessen. Du kannst es mit anderen teilen. Also das gibt mir so viel Freiheit im Kopf, so ich so, right. Ja, dann bin ich das los und dann kann ich mal wieder klar denken. Ganz wichtig.
Sehr schöner Hack. Auch für mich sehr, sehr sinnvoll. Lieber Ömer, tolles Gespräch mit dir in der Maker Story. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich auf das Wiedersehen dann bei uns am Campus in der Hochschullehre. Danke dir.
Danke, Dennis. Es war mir wie immer Ehre und großes Vergnügen.
Die Hochschule Fresenius und der Fachbereich Design, die AMD, bringen jeden dritten Mittwoch im Monat diesen Podcast rund um das Thema Entrepreneurship, Startups, Unternehmerpersönlichkeiten raus. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Like, empfehlt uns weiter und schaltet vor allen Dingen bei der nächsten Folge wieder ein. Danke fürs Zuhören, euer Prof auf Turnschuhen. Hier ist der Dennis.
Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.